Live After SAE für dich präsentiert von Shure.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Live After SAE Podcast. Eine Episode, auf die ich mich persönlich schon lange gefreut habe, weil wir einen guten Kollegen und vor allem Freund zu Gast haben, den Sascha Parmann. Und damit hallo in die Runde. Hi.
Hi.
Ja, moin.
Also, hallo. Ich muss kurz disclosen, wir sind alle wirklich Kumpels und Sascha war auch bei mir im Kurs. Also, was Sascha zur SAE-Zeiten gemacht hat, kann ich glaube ich auch selber erzählen. Aber warum haben wir ihn eingeladen? Ja. Er ist super, super interessant, hat ein Studio gebaut, ist live unterwegs. Endlich mal ein Gast, der viel live unterwegs ist. Sascha, ich nehme dir nicht zu viel vorweg. Am Anfang direkt mal die drei großen Fragen. Wer bist du, was machst du und warum?
Jo, da kann ich ja, mit den Fragen auf jeden Fall viel Zeit verbringen erstmal. Also, ich bin Sascha Parmann, 27 Jahre alt, komme gebürtig aus Niedersachsen, wohne seit mittlerweile 7 Jahren in Bochum, bin auch wegen des Studiums am SAE nach Bochum gezogen und dann hat es mich wegen der Kultur und der Vernetzung einfach hier behalten.
Und warum machst du den ganzen Kram?
Ja, ich glaube, wie viele Leute, die es irgendwie in die Tontechnik gezogen hat, habe ich halt eine große Begeisterung für Musik. Das war immer schon vorhanden, aber es hat sich vor allem, ja, seitdem ich 15 bin, noch stärker entwickelt. Wollte einfach in Bands spielen, habe angefangen, Schlagzeug zu lernen. Dann ist auch irgendwie über Umwege das Interesse für Tontechnik entstanden.
Klar.
Weil bei mir in der Heimat halt, da war ein kleiner Club in der Nähe, wo ab und zu Metalbands gespielt haben und ja.
Wir packen auf jeden Fall deine Links in die Shownotes. Warum ich das sage ist, dann kann man mal auf deine Homepage gehen, sich vielleicht mal die Bilder von deinem neuen Studio angucken, über das wir auch nachher noch sprechen werden, weil jetzt gerade in der Kamera sieht man im Hintergrund auch schon 4 Snare-Drums übereinander stehen, von wegen, du hast als Drummer angefangen. Du hast ein paar schicke Sachen mittlerweile rumstehen, sehr gut. Ja, wir kennen uns alle von der SAE Bochum. Ihr wart ja einen Jahrgang über mir und du warst von 2015 bis 18 da, laut LinkedIn. Mhm. Und eine erste Frage, mit der wir gerne einsteigen, ist, was war denn so einer deiner ersten Jobs, sowohl vielleicht bezahlt als auch unbezahlt?
Meinen ersten Job weiß ich noch. Das war einfach nicht schön. Das war genauso wie von vielen Leuten wahrscheinlich der erste Einsatz. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, ich war dann irgendwie 15, bei uns im Jugendtreff halt nur Kabel gewickelt, aber noch nie richtig eine Show gemischt. Und dann in der Gegend war eine Rock-Metal-Show, wo vom Jugendtreff Equipment hingegangen ist. Und dann hieß es auf einmal, ja, Sascha, du kannst doch mitfahren, du kannst doch mischen. Mach das mal. Das war halt irgendwie 3 Metal-Bands in irgendeinem Getränkehandel. Es gab keine Bühne.
Passt ja, Metal-Bands im Getränkehandel. Wild. Ist ja schon mal naheliegend.
Es war sehr wild. Und ja, also es hat nur Rücke gekoppelt. Und,
geil.
Ja, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Aber ja, so muss man halt lernen. Und ich glaube, der erste Gig von keinem ist wirklich direkt perfekt. Nee. Ja, und Fehler machen, umso früher, desto besser.
Klar.
Und hat, ja, 3 Bands haben wir über die Bühne geschoben. Ich glaube, ich habe 50 Euro dafür gekriegt. Hab dann die Anlage und Mikrofon und so weiter dann auch mit meiner eigenen Karre wieder nach Hause geschlürt. Ja, aber war okay.
Ja, war gut. Ja, wo du gerade sagst, so, komm, mach das mal, du kannst da mischen. Ist da vielleicht dann auch dieser Anekdoten-Slogan entstanden von dir, Mistaken for the DJ since 2010, glaube ich, ist das ja.
Deine Insta-Bio.
Ja, ist das daher? Also 2010 habe ich halt im Prinzip angefangen, Shows zu mischen und ja, in der Anfangszeit war ich halt viel bei uns in der Gegend unterwegs und das sind dann halt irgendwie entweder in Jugendtreffs oder halt Volksfeste.
Ja.
Wo du halt, ich sag mal, ein sehr spezielles Publikum hast, die nicht mehr so ganz zurechnungsfähig sind und die dann immer bei mir am Pult gestrandet sind. Kannst du mal den Song spielen?
Ja, klar, na logisch.
Gib mal das AUX-Kabel.
Können wir nicht mein Handy anschließen? Nein.
Ja, das hast du halt viel gehabt, aber naja, okay. war auch eine gute Zeit, hat man auch viel gelernt und ja, sowas gehört dazu. Das härtet dich auch ein Stück weit ab. Wenn du irgendwie bis 5 Uhr morgens da im Schützenzelt arbeitest und dann noch abbaust und dann bist du um 8 Uhr morgens im Bett.
Ja.
Und manchmal fährst du dann sogar noch von der Heimat wieder zurück nach Bochum.
Ja, da ist ja schon eine Strecke auf jeden Fall. Ach krass, aber dann hast du schon vor der SAE Plan gehabt von Tontechnik und mit Live angefangen. Hat es dann vielleicht auch einen Vorteil sogar im Studio.
Wie bist du denn dann? Vorstellen.
Ja, also einen Plan nicht, aber ich sag mal eine grobe Vorstellung.
Okay, so. Okay.
Ich meine, wie bist du dann an die SAE überhaupt gekommen? Ja. Das ist ja auch interessant, dass du irgendwie gesagt hast, ja, aber ich will das jetzt nochmal richtig krass lernen, so, weil das, ich denke schon, dass das mein Beruf werden könnte. Dann kam die Idee.
Jo, das kam so ein bisschen parallel. Ich habe das SAE auch nicht für Live-Tontechnik gemacht, sondern weil ich zu dem Zeitpunkt über die Live-Tontechniken mit einem Kumpel so ein bisschen die Idee gekriegt habe, ein komplettes Medienunternehmen aufzuziehen, wo man für Bands zum einen Audio-Recordings anbietet, aber halt auch Videoproduktion, Webdesign und alles, was einem so helfen kann als Band. Genau, da wurde es dann halt wichtig, für den Studiobereich Erfahrung zu sammeln. Und im Zuge dessen bin ich dann auch aufs SAE gekommen, weil die einfach die besten Kurse angeboten haben in einer kurzen Zeit. Also das hat einen großen Faktor gespielt, dass du halt innerhalb von 2 Jahren mit dem ganzen Studium durch sein kannst. Mhm. Ja, und haben eine super Vernetzung.
Na klar. Wo du sagst, in 2 Jahren Studium durchziehen, habe ich auch gemacht, dieses Fast-Track, die Fast-Track-Variante. Ist sportlich, man ist dann sehr schnell fertig, aber ich glaube, ich hatte auch 4 Wochen Urlaub in dem Zeitraum. Also ich habe wirklich Gas gegeben.
Genau.
Und durchgeackert. Sowohl zu Hause gelernt, als auch dann die ganzen Prüfungen absolviert und Unterricht natürlich genossen. Ist schon stressig, aber man lernt sehr schnell sehr viel komprimiert.
Okay. Du warst in der SAE, wir waren beide in der SAE. Ich meine, die Hörer,
wir
waren aber zur selben Zeit da. die Hörer wissen, wie das bei mir dann weiterging. Das wissen die alle schon, das habe ich schon 50 Mal erzählt. Sascha, wie sieht es denn aus nach der SAE? Hast du dein Unternehmen gegründet oder was hast du dann direkt gemacht? Wie ging es denn weiter? Erzähl mal was jetzt.
Ja, also ich war dann ja auch während des Studiums schon selbstständig als Dozent, beziehungsweise habe dann genauso wie du als Audiosupervisor beim SAE Bochum gearbeitet.
Gute Zeit.
Gute Zeit auf jeden Fall. Ey, ich will es auf keinen Fall missen, war toll und ich habe sehr viele Leute sehr gern gewonnen und freue mich immer noch, ich habe immer noch ein Grinsen, wenn ich die Menschen so sehe. Grüße gehen raus. So, aber gut, dadurch warst du auf jeden Fall schon mal selbstständig und da hatte man so eine Grundlage und war nicht mehr ganz so gehemmt zu sagen, ja okay, ich mache das jetzt komplett selbstständig und versuche mich nicht irgendwo in einem Unternehmen, sondern ich probiere einfach mal. Dadurch, dass ich halt schon viele Jobs hatte, dadurch, dass ich in der Heimat so vernetzt war und bin, ging das wohl. Also es war ein schwieriger Anfang natürlich, von jetzt auf gleich auf eigenen Beinen zu stehen, aber es hat sich über 1,5 Jahre entwickelt und dann konnte man auch wirklich vollständig von den Live-Jobs leben. Dann war ich jedes Wochenende unterwegs. Manche Gigs haben auch unter der Woche stattgefunden. Dann kann man wenigstens die Arbeitstage noch ein bisschen verteilen.
Klar.
Aber ansonsten, jedes Wochenende los.
Also okay, erstmal live wahrscheinlich dann. All in all.
Total.
Und du sagst jetzt, du konntest wahrscheinlich gut damit anfangen, weil du ja schon vernetzt warst, auch eben mit den Bands aus der Heimat. Das ist ja immer interessant, wie man da so reinkommt oder reinrutscht in die Szene von mir aus. Wie war das bei dir? Klar, du hattest die Connections. Wie ging es dann weiter? Dann hattest du vielleicht deine 2, 3, 4 lokalen Bands. Wie bist du dann an größere Jobs bekommen? Du hast ja jetzt schon echt coole Credits. Können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie ging das weiter? Wie hast du dich dann als FOH weiterentwickelt?
Ja, eigentlich, also genauso wie am Anfang auch. Du lernst Menschen kennen und wenn man halt nicht jeden Tag scheiß Laune hat und irgendwie zu den Leuten kacke ist, dann bleiben wir auch gerne in Kontakt mit den Menschen. Und ja, genauso ist es gelaufen. Also die ersten Bands, die ich, mit denen ich gearbeitet habe, das waren meine besten Kumpels. Dann haben irgendwelche befreundeten Bands gemerkt, die mit uns am selben Abend gespielt haben. Ey, yo, die hatten geilen Sound. Irgendwie haben die alle ihre Probleme gelöst bekommen. Auch das Mikrofon, was auf der Bühne erst kaputt war, das haben sie dann irgendwie ausgetauscht, repariert gekriegt. So, das spricht sich dann rum, dann kommen die an und dann mischst du die Band und dann geht's halt genauso weiter. Und so arbeitet man sich hoch und ja, erst waren es halt so Shows vor 50 Leuten, dann vor 150, 200, 500 und jetzt bist halt irgendwo beim Schnitt von 1000 Leuten. Also ich meine, das braucht Zeit und ich hätte mir das auch vor ein paar Jahren so nicht erträumt.
Ich glaube, man muss halt, da vor allem da auch mit der Verantwortung wachsen, oder?
Ja, voll.
Weil also, du bist halt Verantwortungstrager.
Also ich habe jetzt bald, zusammen mit einem Kollegen wieder im FOH in der Veltins-Arena. Und da machst du dann halt Ton für 40.000 Leute.
Ja, schon eine Hausnummer, ne? Mega.
Das ist schon ein Brett, also das, wirklich. Das ist,
ja, ein bisschen surreal.
Wie geht's dir damit?
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Ja,
super. Ja, gewöhnt man sich dran, ist dann auch ein cooler Job und irgendwann, ja, man muss mit den Sachen wachsen und ja, aber auch, ich sag mal, keine zu großen Schritte machen, sondern so, dass man auch weiß, das könnte ich machen und dann...
Jetzt hast du aber schon mal einen sehr großen Schritt gemacht, ne? Ich meine, wir haben jetzt für deinen Live, da reden wir auch gleich weiter drüber, für den Live-Bereich, weil der bei dir auch wahnsinnig spannend ist, wem du da mittlerweile zusammenarbeitest. Du hast auch ganze Touren schon gemacht. Aber weil du gerade meintest, man darf keine zu großen Schritte machen, du hast aber schon einen sehr großen Schritt gemacht und zwar sitzt du in einem sehr, sehr schönen Tonstudio und auch nicht so kinderzimmermäßig, sondern du hast gesagt, hier ist ein alter Bunker, den biete ich jetzt an, da baue ich da richtig krass Akustik rein und ein Pult und Anlage und alles und das in Peak Corona. Was hat dich denn geritten, um das zu machen? Ist fantastisch.
Also ich hab mit Live angefangen und dadurch entstanden halt auch die ersten Albenproduktionen und die ersten Projektstudios und Homestudios. Ja, vielleicht auch dadurch, dass ich halt im Live-Bereich schon mit sehr vielen verschiedenen Anlagen in Berührung gekommen bin, weiß ich halt, wie ein Raum sich auf die Wiedergabequalität von einer Abhöre auswirkt. Wenn du einen schlechten Raum hast, dann kannst du den Mix nicht beurteilen und dann hast du im Live-Bereich Probleme, hast aber auch im Studio Probleme. Dadurch wurde ich halt zunehmend unzufrieden mit der Abhörsituation in den Home-Studios und Projektstudios, die ich hatte und hatte immer mehr, ja, ich wollte halt einen vernünftigen Raum haben, in dem man sich ein bisschen ausleben kann, vernünftige Akustik herstellen kann, sodass man halt auch einen Mix wirklich beurteilen kann. Ein ganz einschneidendes Erlebnis war einmal der Besuch der Pro Light and Sound in Frankfurt. Das ist eine der größten Messen im Bereich Veranstaltungstechnik in Deutschland. Da findet dann auch fand die Musikmesse statt. Aber was entscheidend war, die haben draußen große Line Arrays vorgestellt. Line Arrays, riesige PA-Anlagen, die einen Frequenzgang haben von, keine Ahnung, 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Und das im Freifeld. Ja. Also kaum räumliche Einflüsse auf den Klang. Und ich habe Songs gehört, die ich schon davor hunderte Male gehört habe, wo mir neue Sachen aufgefallen sind und Dinge, Details, die man halt vorher im Projektstudio nicht wahrgenommen hat.
Auf der PA.
Und da,
wow, ja, okay, krass.
Auf einer Line Arrays heutzutage sind Hochleistungsboxen,
ja, klar,
die absolut linear spielen und klar, da sind auch so kleine Unterschiede je nach Hersteller, genauso wie bei Studiomonitoren auch, aber das ist schon gutes Material. Und erst recht dieser Bereich unter 50 Hertz, den linear wiederzugeben, ist ja in den meisten Räumen schlecht möglich.
Du warst also angefixt von dem Sound und hast gesagt, ich will jetzt auch selber mal ein ordentliches Studio bauen. Hast wahrscheinlich Ausschau gehalten nach Räumlichkeiten. Ja. Ich weiß jetzt natürlich, in Gelsenkirchen, da war ein Bunker frei, hast zum Glück einen Raum bekommen, einen relativ großen, hast also einen Aufnahmeraum als auch eine Regie.
Genau.
Und dann hast du das 2020 angefangen einzurichten, zu bauen, oder?
Ja, genau. Also die Planungen haben schon in 2019 angefangen, als ich auch den Raum angemietet habe. Dann hatte ich auch schon den ersten Kontakt mit einem Akustikbüro aus Gelsenkirchen. Und dann hat der Bau in 2020 begonnen. ja, ich wusste natürlich noch keiner, dass dann Corona kommen wird. aber was mich dann auch nicht besonders gestört hat, sondern was für mich von Vorteil war, weil das ganze Baumaterial war schon bestellt, die Pläne waren gemacht und bezahlt und es war auf jeden Fall scheiße, dass man halt auf einmal nicht mehr diese Tour, die wir gerade angefangen hatten, zu Ende spielen konnte. Aber ja, aus der Not heraus hatte ich dann zumindest auch Zeit, um den ganzen Bau zu machen, um mir Zeit zu nehmen, das Studio zu bauen. Habe dann die Zeit so verbracht und habe mich ja da auf die Arbeit konzentriert, bevor man halt den Kopf in den Sand steckt. Und so hatte ich dann meine Aufgabe.
Vielleicht können wir da nochmal kurz jetzt zurückrudern. Kurt hat es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben jetzt ein Studio vorgezogen und du hast auch gerade davon gesprochen, dass ja eine Tour abgesagt wurde vor dem Studiobau. Und ich würde gerne erst nochmal jetzt zurückgehen. Du hast ja unter anderem auch mit dem Lumpenpack getourt.
Genau, zum
Kennt
Beispiel.
Kennt man ja, glaube ich, in der deutschen Musikszene. Ja. Eine Band, gar nicht mal so klein. Vielleicht erzählst du erstmal nochmal darüber, wie du an die Jungs drangekommen bist und wie deine Arbeit da aussah. Mhm. Das finde ich ganz interessant.
An sich habe ich die was war das denn, 2017, glaube ich, kennengelernt. Der Kontakt lief über einen gemeinsamen Freund. Den Herrn hatte ich damals mal kennengelernt, als ich Haustechniker in einem Bluesclub gemacht habe, bei mir in der Heimat. Und er war einfach ein mega kompetenter Techniker, auch heute immer noch bewundere ich ihn. Und wir haben uns dann einfach vernetzt. Ich habe ihn gefragt, jo, hast du Instagram, kann ich dir folgen? Das war dann schon einige Jahre lag einige Jahre zurück. Wir haben aber immer ein bisschen Kontakt gehalten. Ja,
War der als Techniker da oder als Musiker?
Nee, er war als Techniker da.
Okay. Als Techniker, okay.
War Tontechniker einer Weltmusikband. Und oftmals ist es halt bei Veranstaltungen so, wenn du einen externen Techniker hast, brauchst du immer noch einen lokalen Techniker, der sich mit dem Haus auskennt, mit der Anlage, zeigt so, hier, da sind unsere XLR-Kabel, da sind unsere Mikrofone. Ich habe dir schon mal die Stative vorbereitet, damit du den Job einfacher hast. Und genauso lief das dann halt damals ab. Und dann haben wir lange Kontakt gehalten und dann war ich 2017 oder 2018 als FOH-Techniker von Brief Atlantis, also mit den Jungs, auf einem Festival in der Nähe von Bremen. Da haben wir gespielt, haben unsere Show gemacht, alles cool. Auch wenn es 34 Grad im Schatten waren, das war ein bisschen anstrengend. Mann. Und dann, der Headliner an dem Abend war Montreal und die haben dann nach uns gespielt. So, dann kommt deren FOH-Mann zu mir ans Pult. Ich war noch komplett aufs Pult vertieft, hab da irgendwie was zurückgesetzt oder so. Und meint, coole Show, guter Sound, wie hast du denn das und das gemacht? Und dann gucke ich so vom Pult hoch und schaue ihm in die Augen und so, Werner, was machst du denn hier? Und er, ach Sascha. Ja, und dann war das eben dieser Techniker, den ich 3 Jahre vorher im Heimathaus in Twiest getroffen hatte.
Lieber auf den zweiten Blick.
Ja. Also, und dann hat er halt Montreal gemischt, wir haben noch ein bisschen gequatscht. Dann meinte er noch, ja, ich rufe dich die Tage mal an. Ich habe da eine Band, die kann ich leider selbst nicht machen, aber du bist fähig. Ich möchte dich wohl weiterempfehlen. So, und dann war das Lumpenpack.
Ach, mega.
Und ich glaube, 4 Wochen später hatten wir dann die erste Show im Tollhaus Karlsruhe vor 1300 Leuten. Und so kann es gehen.
Ja, und dann bist du mit denen echt getourt, ne? Du hast sie wirklich als Live-Tontechniker durchs ganze Land und weiter begleitet.
Ja, klar. Also das ist ja auch eigentlich, also das ist mein Job, das ist, wo ich mich sehe, FOH-Techniker für Bands. Und die haben, ich sag mal, 30 bis 50 Shows pro Jahr gemacht, je nachdem, wie halt der Tourplan gelegt wurde. Und dann bist du halt erstmal unterwegs, ne? Also wir waren in Deutschland, Österreich, Schweiz, haben überall Konzerte gespielt, haben auch in den kleineren Läden angefangen, aber inzwischen haben wir uns da ein bisschen hochgespielt. Und jetzt zuletzt, also die haben ja angefangen als Duo, 2 Mann, eine Gitarre. Und zuletzt kam auch noch komplette Bandbesetzung dazu. Ja, das war wohl ganz schön.
Ja, krass. Ja, und da muss man wahrscheinlich auch gut ein bisschen Ausdauer mitbringen, weil du bist ja dann viel unterwegs, ne? Gar nicht mehr so viel zu Hause. Ich denke mal, da muss man viel auswärts schlafen, hat längere Tage.
Ja, voll.
Das sollte man wahrscheinlich mitbringen, wenn man in der Szene arbeiten will, ne?
Ja, voll. Also das, das ist ja auch was so ein bisschen die Live von der Studiobranche unterscheidet, dass du schon ein bisschen hartgesotten sein musst, weil du halt deine Kernarbeitszeit ist über Tag bis tief in die Nacht. Es ist
ja da, wo andere Leute abspannen, ne? Da fängst du dann an.
Das fand ich auch immer das ehrlich gesagt das Attraktive am Job. Du verdienst da dein Geld, wo andere Leute Geld für bezahlen müssen, da sein zu dürfen. Aber ja, also du tingelst halt von A nach B, kennst dich nirgendwo richtig aus, bist in einem verschwitzten Nightliner unterwegs. Für mich ist es das Höchste und ich sehne mich auch nach der nächsten Nightliner-Tour, die aber bestimmt kommen wird. Also ich find's schön und in diesem Alter kann man es auch noch machen. Ich verstehe Kollegen, die irgendwann damit Mitte 30 sagen, ja, nee, jetzt mache ich was anderes, bleib lieber zu Hause.
Voll.
Ja, aber es ist sehr, sehr schön.
Okay, und jetzt können wir nämlich den Kreis schließen. Diese Tour wurde dann irgendwann abgesagt, als dann Corona kam. Und genau, dann hast du dein Studio gebaut.
Genau.
Wie sieht es denn jetzt aus bei Momento Mixing? Das ist ja dein Firmenname.
Jo.
Du hast nebenan natürlich, man sieht es auch leicht im Hintergrund, ein Schlagzeug, vor allem Aufnahmeraum, aber generell ein Aufnahmeraum. Mhm. Aber da steht meistens, glaube ich, ein Drums drin. Wie sieht jetzt deine Arbeit aus, wenn du nicht auf Tour bist oder irgendwo live was abmischst?
Ja, also ich muss erstmal zu meiner Arbeitsteilung sagen, das ist halt immer noch schwerpunktmäßig live. Also ich habe gerade jetzt, aktuell ist halt die Situation sehr so, dass Tontechniker auf dem Markt ein rares Gut sind. Also wer im Live-Bereich was machen möchte, hat jetzt gute Chancen. Aber ja, dadurch ist man viel unterwegs. Aber die Jobs sind zumeist am Wochenende. Deswegen bin ich meistens unter der Woche, weil ich einfach nicht genug von Musik kriegen kann im Studio. Und jetzt gerade habe ich zwei Produktionen, die laufen. Das ist zum einen so ein elektronisches Indie-Rock-Album oder Alternative-Rock-Album mit Künstlern aus Bochum.
Mega.
Ja, die haben einen Teil selbst aufgenommen. Drums haben wir komplett hier getrackt und da mache ich dann noch Editing, Mixing, Mastering. Die erste Single wurde gerade released. Wer Bock hat, gerne mal reinhören. Cloud Trips, Any Sense.
Gerne.
Da kommt auch noch was. Ja, und das zweite,
sehr gut.
Das zweite ist wieder was ganz anderes. Ein Black Metal Album von einem guten Freund. Das soll auch später auf Vinyl rauskommen. Und da mache ich dann auch, mache ich zum einen die ganze Produktion übers Recording, Producing, Mixing, Mastering und auch noch Vinyl Mastering.
Ach krass.
Und das machen wir alles hier.
Mega.
Ja, stark. Jo. Jetzt, wo du sagst, am Wochenende findet viel statt, du bist ja auch fest angestellt, meine ich, in der Zeche in Essen. Oder die buchen dich auf jeden Fall regelmäßig.
Genau.
Als Live-Techniker.
Genau, richtig? Also mit denen habe ich, die haben einen Vertrag über freie Mitarbeit.
Ah, so rum.
Ja, okay.
Genau. Es ist ein super toller Club, die Zeche Karl in Essen. Wer den Film Fresh Altenessen gesehen hat, der weiß, welchen Club ich meine. Solche Namen im deutschen Fresh Metal wie Creator oder Sodom könnten einem ein Begriff sein. Und deswegen war dieser Laden mir auch immer schon ein Begriff. Plus ich habe sehr gute Konzerte dort gesehen. Und ja, irgendwann kam halt über einen Kollegen die Anfrage, die suchen auch wohl Techniker. Hast du da Bock drauf, das zu machen? Ja, und ich war halt von Anfang an zu 100% dabei und kann mich jetzt sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir seit mehr als einem Jahr sehr gut zusammenarbeiten.
Ja, das klingt ja eigentlich ziemlich nach einem guten Ausgleich. Du hast dann das wilde Live-Leben, Rock'n'Roll und so weiter, verschwitzt im Nightliner, als auch dann klimatisiertes Studio im Bunker, wo es wahrscheinlich immer angenehm kühl ist und man im Sitzen die Produktion bearbeiten kann, wie auch immer.
Ja, richtig.
Sehr gut.
Also mein Ziel ist auch irgendwann am liebsten irgendwie, dass man 50-50 hat. 50% Live, 50% Studio. Weil, wie du schon sagtest, es sind halt zwei sehr konträre Welten. Und ich finde, gerade das macht es halt so, das macht es spannend. So hat man immer noch Bock auf die andere Seite und ja, kann sich auch seine Faszination für das Thema aufrechterhalten.
Ich habe noch eine, ja, wahrscheinlich schon fast abschließende Frage, die uns mal raus aus der schönen, bezahlten Selbstverwirklichungswelt holt. So nenne ich das ganz gerne, was wir machen, weil es ist ja eigentlich. Ja. Fühlt sich nicht immer an wie Arbeiten. Du bist jetzt dem VDT beigetreten, dem Verband der Deutscher Tontechniker.
Deutscher Tonmeister.
Kannst du uns, Deutscher Tonmeister.
Ja.
Erzähl doch mal bitte, warum das sinnvoll ist, einem Verband beizutreten und wo da vielleicht Vorteile sind oder was dir das generell bringt.
Jo, also man hat vielleicht den Namen schon mal irgendwo durchs Internet schwirren sehen, aber manche Leute haben nicht eine richtige Vorstellung davon, was so ein Verband macht, aber oder was er, welchen Wert er hat. Das ist mir 2020 sehr bewusst geworden, weil ich also es gab auch das Bündnis Alarmstufe Rot, ja, wo sich verschiedene Leute aus der Veranstaltungsbranche dafür eingesetzt haben, dass irgendwas getan wird, wo einem auch bewusst geworden ist, dass es keinen richtigen Verband gibt, der uns ja repräsentiert, beziehungsweise in seiner Gesamtheit.
Also uns Künstler wahrscheinlich, meinst du damit?
Künstler, Tontechniker, ja. Produzenten. Also es gibt viele kleinere Vereine und ja, ganz viele Leute, die halt in gar keinem Verein, keiner Gemeinschaft, keinem Verband drin sind. Und da hilft es halt nur, wenn man sich den Leuten anschließt. Ja, wenn du dich mit anderen Leuten zusammenschließt, kriegst du alle Informationen, alle Änderungen, alle News, die anstehen, bekommst du mit. Und kannst halt auch Leute, die genauso sind wie du, nach ihrer Meinung fragen. Nach ihrer Meinung, nach ihrem Wissen zu bestimmten Themen. Und gerade wenn man irgendwie das Thema Versicherung für Tontechniker beschaut. So, da hat man teilweise, also als Live-Tontechniker hast du ganz verschiedene Ansprüche an deine Versicherung, die eine konventionelle Versicherung nicht zwingend abdecken kann. Und ja, da gibt es spezialisierte Versicherungen, von denen man aber auch erstmal wissen muss. Und die Mitgliedschaft in so einem Verband ermöglicht einem, dass man sich vernetzt und zu den wichtigen Themen die richtigen Informationen bekommt. Und ich glaube, im VDT sind in Deutschland 2900 Mitglieder. Es gibt auch jedes Jahr die Tonmeistertagung. Und ja, es macht halt Sinn, dass, wie man schon wahrscheinlich unserer Podcast-Folge heute entnehmen kann, ist Networking das A und O und Menschen zu kennen. Ja, und dann, warum sollte man nicht in einem Verband sein?
Das ist richtig.
Ja, klingt völlig logisch und nachvollziehbar.
Was machst du denn aktuell? Was steht denn aktuellen Musikprojekten an? Was kommt denn jetzt? Erzähl mal.
Ja, also zum einen sind diese beiden, also die EP mit den Cloud Trips aus Bochum ist auf dem Plan. Dann das Black Metal Album. Am Sonntag bin ich wieder in der Zeche. Und nächste Woche, ich glaube ab Donnerstag, bin ich dann für 4 Tage im Tanzbrunnen in Köln eingesetzt. Da haben wir zum Beispiel die Kölner Brinks.
Ja.
Das ist so.
Also wenn Köln mit dem Namen ist.
Ja, und also die haben wir da auf der Bühne und das ist so, was jetzt ansteht.
Mega.
Hast du abschließend vielleicht noch irgendwie einen Tipp für jetzt für Studenten, die gerade fertig werden oder generell für junge Tontechniker, generell Tontechniker, egal ob die jetzt in die Studio- oder Live-Branche gehen?
Ja, das Wichtigste ist und bleibt einfach, dass man am Ball bleibt und sich nicht entmutigen lässt. Weil ja, ich glaube, das Einzige, was ich komprimiert weitergeben kann. Alles Weitere ist wahrscheinlich zu persönlich, weil es immer ein Einzelfall ist, so was einen selbst weiterbringt.
Ja, individuell halt, ne?
Ja,
natürlich.
Man muss zum einen halt wirklich Bock auf die Sache haben und Bock haben, auch 2-3 Jahre das zu machen, auch wenn man nicht direkt den Erfolg kriegt. Und da muss man die Geduld aufweisen und den richtigen Weg für sich selbst finden und nicht immer den irgendwie andere Leute einem sagen, sondern schauen, wo habe ich Bock drauf, welche Bands oder welche Künstler, welche Acts. Vielleicht will ich auch irgendwie was ganz anderes machen und Sounddesign machen. Und ja, im Endeffekt zahlt sich das aus, wofür man selbst steht.
Ja, und gerade am Ball bleiben, sehe ich auch so. Wir sind, glaube ich, da beide, Sascha, gute Beispiele. Du hast ein Studio gegründet, ich habe mich selbstständig gemacht in einer Zeit, wo das eigentlich verrückt ist, sowas umzusetzen. Aber weil wir ja beide auch Bock haben und dran geblieben sind, haben wir es trotzdem rausgeschafft und können jetzt auch wieder arbeiten und davon leben. Von daher, sprechen wir, glaube ich, aus Erfahrung.
Sehr schön, sehr schön. Heute ist ein sehr heißer Tag. Und ich würde sagen, Sascha, wir bedanken uns vielmals bei dir. Wenn man sich bei dir melden möchte, wenn man irgendwie sagt, hier, ey, yo, ich habe eine Band, die klingt live richtig schlecht, das wollen wir ändern.
Oder was über Raumakustik lernen möchte vielleicht sogar.
Oder auch, ja, klar. Auch wichtig, ich glaube, Glenn, wir haben beide auch schon sehr viel von Sascha über Raumakustik gelernt.
Immer noch.
Ja, Glenn hat sogar Absorber von mir.
Ja, klar.
wie meldet man sich bei dir am besten?
Ja, ich glaube, der direkteste und einfachste Weg heutzutage ist Instagram. Sascha Parmann. Und dann einfach da den Content durchgucken, anschreiben, dann weiß man am ehesten Bescheid.
Sehr gut. Stimmt es eigentlich nach wie vor, dass dir die URL sahnesound.de gehört?
Das ist korrekt.
Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in einer neuen Folge.
Ich weiß noch, ich musste mal eine Mail schreiben und ich dachte so, hä, sahnesound.de? Und du so, ja, die habe ich mir gekauft. Das fand ich fantastisch.
Ja.
Großartig.
Name ist Programm wahrscheinlich, ne?
Der Name ist Programm.
Absolut.
Genau. Ja, Sascha, vielen, vielen lieben Dank. Wir fließen hier gerade ein bisschen weg. Entlassen uns jetzt gegenseitig in die Mittagspause. Und wir hoffen, dass ihr in 2 Wochen wieder reinhört zu Live auf der SE.
Ganz genau. Vielen lieben Dank und bis dann.
Super gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Ciao. Tschüss.